Ja, ich möchte zusammen mit euch heute ein Buch von der Bibel anschauen, das mich schon immer sehr herausgefordert hat. Ja, wo von einer Person autobiografisch geschrieben worden ist, die mich in der letzten Zeit auch immer mehr fasziniert hat. In einer fortlaufenden Predigtreihe, so wie mir Gelegenheit dazu gegeben wird, würde ich gerne die Person vom Jeremia uns näher bringen. Ich denke, das passt auch ganz gut zu der Predigtreihe von Yves, wo wir über den Daniel hören, über den Prophet Daniel. Der Daniel war ja ein Zeitgenosse von der Generation, die unmittelbare Folge von dem erlebt hat, was der Jeremia angekündigt hat. So als persönliche Aufgabe für das neue Jahr habe ich mir die Bücher von Jeremia, also das Buch Jeremia und Klagelieder ausgesucht, wo mich ein bisschen im Studium, im Bibelstudium über das Jahr begleiten soll. Und wo ich auch möchte, euch daran teilnehmen lassen. Ja, wieso jetzt gerade der Jeremia? Ich habe angedeutet und komme auch darauf zurück, dass das Bibelbuch, das von ihm geschrieben worden ist, auch nicht ganz einfach ist. Und ich habe auch nicht das umfassende Bibelwissen, dass mir das jetzt besonders einfach würde gehen oder dass ich Garantie hätte, dass mir das gut würde gelingen. Aber für mich persönlich ist es auch ein Ansporn und ein Antrieb, hinter das Bibelbuch zu kommen. Und ich hoffe, dass es mich nicht überfordert und ich bin aber auch zuversichtlich, dass ich auch persönlich Gewinn daraus ziehen darf. Und dafür kommt es ja nicht darauf an, welches Buch das man wählt. Jedes Wort in der Bibel kann nur ein Gewinn sein. Mich hat aber jetzt gerade die Person von Jeremia angesprochen. Irgendwie mag ich mich mit ihm vergleichen. Auch wenn ich mir nicht im geringsten würde anmassen, mich mit dem Jeremia auf der gleichen Augenhöhe zu sehen. Das wichtigste Vorbild, das wir ja haben, als Christ, ist Christus. Und auch er und auch der Jeremia ist kein vollkommenes Vorbild von Christus. Kein vollkommenes Abbild aus der Perspektive Gottes. Und trotzdem, der Jeremia zeigt mir zum Beispiel, wie er den Auftrag von Gott ernsthaft und nach seinem besten Vermögen ausführt. Ohne ein Bild von sich selber abzugeben, dass er ein Übermensch wäre oder ein göttliches Wesen. Das ist, was fasziniert. Er ist ein Mensch wie du und ich. Aber einer, der mehr Not, Verfolgung, Schwierigkeiten und den Zorn, den Hass der Menschen spürt, als wir es uns überhaupt nur vorstellen können. Wieso suche ich mir jetzt eine Person aus, die so hat müssen unten durch, die so hat müssen leiden? Wieso ein Prophet, der jetzt in seinen Dienstjahren wirklich immer nur Schläge einstecken hat müssen? Ja, bemitleidenswerte Menschen sind oft auch Menschen, die uns faszinieren. Vielleicht sagen wir uns im Blick auf so Menschen, wieso geht es mir nicht so schlecht? Wieso muss ich nicht so leiden? Oder wir fragen uns, wie haltet er das bloß aus? Warum macht er das? Wieso flüchtet er nicht davon? Oder ist vielleicht der Weg, wo der Jeremia geht, ein Weg, wo ein gläubiges Kind Gottes zu gehen hat? Ja, vom Jeremia erfahren wir dann auch besonders viel Detail in seinem Dienst. Ja, die Reaktionen, die er erhalten hat, die Schwierigkeiten, die er durchgemacht hat, die Ablehnung, die ihm ins Gesicht geschlagen worden ist, der Zorn, den er gefühlt hat, auch selber aus sich heraus. Das macht ihn auch als Person sehr nahbar. Ja, wenn man Jeremia lesen, wir sehen, er trägt seine Last. Jedes gläubige Gotteskind trägt die Last, die er gerade noch gut tragen kann. Die einen tragen absolut gesehen mehr als andere, aber relativ zur eigenen Kraft trägt doch jedes seine Bürde. Ja, ich will behaupten, mich mit dem Jeremia zu identifizieren, auch wenn ich, wie gesagt, nicht den Anspruch möchte erheben, dass man in mir das Wesen von Jeremia erkennen kann. Da bin ich sicher noch weit, weit weg davon. Aber ich möchte in meinem Leben mich mit dem Jeremia und letztendlich ja, mit Christus, der durch den Jeremia ja durchscheint, können identifizieren. Und das eine oder andere in meinem Leben in Übereinstimmung bringen mit diesen Persönlichkeiten. Aber wenn ich weiss, dass mein Fleisch vehement dagegen ankämpft und mich abhalten wird und will mich auch nur im Kleinsten anzunähern an die Gestalt Christi in meinem Leben, in dem Leben. Ja, da macht mir aber der Jeremia Hoffnung, zu sehen, wie er die Überwinderkraft bekommen hat und er dann auch von einer zukünftigen, vollkommene Wiederherstellung redet. Der Jeremia trägt wirklich eine überaus grosse Last. Und da möchte ich unter anderem herausfinden, ja, warum er die Last trägt, wie er sie trägt und er trägt. Von Jeremia wird gesagt und geschrieben, dass er der weinende Prophet ist. Das ist ein bisschen der Überbegriff, der weinende Prophet bekommen. Da können wir zum Beispiel ein Beispiel lesen im Jeremia, Kapitel 9, Vers 23. Da habe ich einen falschen Vers aufgeschrieben, aber ich habe ihn da mir notiert. Das habe ich irgendwo vertan. Und Jeremia schreibt in seiner Biografie: Oh, dass mein Haupt zu Wasser würde und mein Auge zum Tränenquell. So würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Das ist der Kapitel 8, Vers 23. Der Jeremia führt ein konfliktreiches Leben, weil er das Gericht durch die einfallenden Babylonier muss ankünden. Er ist bedroht worden wegen seiner Predigt. Er ist vor Gericht gestellt worden, in Stockkleid, von den falschen Propheten öffentlich demütigt worden und in die Zisterne geworfen worden. Ja, ich suche für mich definitiv nicht das konfliktreiche Leben. Ich möchte mir aber die Frage stellen, ob und wo ich Gott in meinem Leben ausweiche. Gerade darum, weil ich furchtsam bin, weil ich den Frieden suche, weil ich das gute Verhältnis zu den Menschen möchte haben. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, gerade im Zusammenhang mit dem Vers, vorhin vorgelesen habe, ja, wie viele Tränen habe ich schon vergossen für Menschen, die verloren gehen? Ja, wo sehe ich mich da vor einem Jeremia? Ein weiterer Grund, uns mit den Propheten zu beschäftigen, oder auch mit dem Jeremia oder mit dem Daniel, lesen wir auch im Jakobusbrief. Der Jakobus. Sagt uns auch, Jakobus 5, Vers 10. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Ja, der Umstand, von dem der Jeremia ja berichtet, sieht auf den ersten Blick nicht wirklich aufbauend aus. Es geht vorweg um Schuld, es geht um Götzendienst, es geht um Strafe, Gericht, Invasion, Tod, Zerstörung und Leid. Ja, es wird ein Bild aufgezeichnet von einer gottfremden Welt, von Menschen, die in die Irre gehen. Menschen, die nur das eigene sehen und sich nicht warnen lassen, nicht warnen. Ja, es wird aber nicht nur eine Momentaufnahme von einer alttestamentlichen, weit vergangenen Zeit gezeigt, sondern es zeigt uns auch den Anfang von einem Zeitalter. Von einem Zeitalter der Nationen, das Zeitalter der Heiden. Ein Zeitalter, das aus heutiger Sicht erst in einer vermutlich nicht mehr allzu fernen Zukunft erst enden wird. Aber das Ende von dem Zeitalter ist erst noch zukünftig. Ja, es gibt also einige Aspekte, das Buch und die Prophetie von Jeremia. Sie malen ein dunkles Bild, das bis in die heutige Zeit hier geht und dunkler wird. Aber sie zeigt dann auch ein umso herrlicheres Bild von einer wiederhergestellten, neuen Weltordnung. Und wie jedes Bibelbuch ist auch das Bibelbuch ein Bild auf Christus. Da werden wir auch miteinander zu einer späteren Gelegenheit näher darauf eingehen dürfen. Aber ein Wort von der Warnung, wie der Jeremia ja viel braucht, so Warnungen sind ja gleichzeitig auch Ausdruck von einer überaus grossen Liebe Gottes. Und jedes traurige Wort und jede Träne, die der Jeremia fliessen lässt, beinhaltet ja im Umkehrschluss auch absolute Freude und Versöhnung im Herrn. Also freue ich mich auch darauf, das Buch und den Mensch Jeremia genauer anzuschauen und kennenzulernen. Und damit auch mich selber können besser kennenzulernen in seinem Licht. Das ist ja der grosse Gewinn, den wir dürfen haben und das Geschenk, das wir haben mit seinem Wort. Das ist unser vom ersten bis zum letzten Wort wie ein Spiegel, wo wir uns dürfen drin betrachten und uns immer wieder dürfen von Neuem erkennen. Erkennen, wer wir sind und auch Gott dürfen drinnen erkennen. In seinem Wort. Ja, das Buch Jeremia, das ist das zweitlängste Buch in der Bibel, nach dem ersten Buch Mose. Es ist ein Buch, das vielen Christen und auch mir nicht so vertraut ist. Vielleicht, weil es auch nicht einfach so ganz einfach zu verstehen ist und einzuordnen ist. Ja, weil die Kapitelanordnungen nicht direkt einen roten Faden erkennen lassen. Oder auch, weil man im Buch Jeremia sich muss mit knapp 100 Personennamen muss zurechtkommen. Aber wenn man sich mit dem Buch und auch den Klagelieder befasst, erkennt man auch sehr viele Parallelen zum Leben und Leiden vom Herrn Jesus. Und darin auch Gründe, sich mit dem Jeremia zu befassen. Sogar Zeitgenossen von unserem Herrn, ihnen sind Parallelen aufgefallen zum Jeremia und zum Wandel vom Herrn Jesus. Wenn wir zum Beispiel den Matthäus aufschlagen, Matthäus 16. Hat Jesus die Frage gestellt, für wer dass sie ihn halten. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Ja, schauen wir uns doch den genauer an, für den sie Jesus gehalten haben. Jeremia ist mehr als eine historische Figur. Und auch die Ähnlichkeit von dem geistlichen Zustand vom Volk in dem alten Buch, das vor mehr als 2600 Jahren geschrieben worden ist, in der Endphase vom Königreich Juda. Ja, die Ähnlichkeit zur heutigen Christenheit gibt auch Anlass, in das Buch zu schauen. Ja, was haben wir heute? Gottes Wort wird gering geschätzt. Man passt sich der Welt an. Die Zerstrittenheit, die Blindheit für die Zeit und die Lage. Da habe ich mir die Frage gestellt, wer ist schuldiger geworden von Gott? Gemessen an dem Vorrecht, wo Christus uns aus Gnade geschenkt hat. Das damalige Volk Israel oder die heutige Christenheit? Ja, und nicht zuletzt sollen uns auch zukünftige, unermessliche Segnungen interessieren, wo der Herr, der Gott Israel, seinem Volk durch Jeremia verbindlich zugesagt hat. Sie sollen uns mit Lob und Dank erfüllen. Ja, und auch, dass sich die Prophezeiungen, viele von diesen Prophezeiungen erst noch erfüllen werden, Sobald der abgelehnte Messias mit seinem zweiten Kommen das Zeitalter, das ich angesprochen habe, und sein Friedensreich wird errichten. Das Zeitalter wird abschließen und das Friedensreich wird errichten. Ja, ich möchte mir nicht anmassen, das Buch Jeremia völlig auszulegen, aber mit Gottes Hilfe kann es mir gelingen, ein paar Aspekte zu beschreiben und herauszuschaffen und ja, mit persönlichem Zeugnis auch anzureichern. Es mag dir und mir dort und da ein Gewinn sein und es würde mich auch sehr freuen und ermutigen, wenn es das so wäre. Ich bin jederzeit offen für Ergänzungen, Kritik und Korrektur. Ich freue mich auf Richtigstellung, wenn ich irgendetwas Falsches würde sagen, um auch die Gedanken auf richtige Bahnen zu bringen. Nebst dem Bibelwort, das wir dürfen vor uns haben, werde ich auch die wertvolle Arbeit von Auslegern zu Hilfe nehmen, weil das Buch von Jeremia bietet doch sehr viele Herausforderungen. Einerseits in den vielen Lehrfragen, aber auch Nummer eins aus dem heraus, wie das Leben von Jeremia beschrieben ist. Es ist keine zeitlich-chronologische Abfolge. Es ist keine Geschichtsschreibung, so zeitlich schön der Reihe nach, sondern es ist mehr so thematisch gegliedert. Und trotzdem bietet es auch sehr viel geschichtshistorischen Inhalt. Darum bin ich froh und auch gespannt auf die Werke von Bibelauslegern, die versucht haben, die Geschichte von Jeremia und seine Lebenszeit auch auf eine zeitliche Zeitschiene zu bringen, Gliederung zu bringen. Ja, wir lesen doch miteinander das erste Kapitel. Ich lese Jeremia Kapitel 1, wo wir schon sehr viel über den Menschen Jeremia dürfen erfahren. Die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die in Anatot im Land Benjamin wohnten, an welchen das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung, und auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Judas, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich: Ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen, um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich: Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. Da sprach der Herr zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an mich: Was siehst du? Da antwortete ich: Ich sehe einen siedenden Topf, der kommt von Norden her. Und der Herr sprach zu mir: Von Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt vor den Toren Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und ich will mein Urteil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Du aber gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Ja, schon der erste Vers gibt uns etwas, einiges vom Jeremia-Preis. Er ist der Sohn von einem Priester. Der Priester ist der Hilkia. Am Jeremia sein Dienst hat angefangen in den Tagen von Josia. Genauer gesagt im 13. Jahr von Jesia. Nach dem Vers, den wir in der Einleitung gehört haben, können wir jetzt uns sicher ausrechnen, ja, wie alt, dass der Josia dort mal etwa gsi ist. Ja, die Geburt von Jeremia wird geschätzt auf das Jahr 648 vor Christus. Das ist etwa die gleiche Zeit, wo der Josia auf die Welt gekommen ist. Das, weil man annimmt, dass sein öffentliche Auftreten mit der Volljährigkeit von einem Levit zusammenfällt. Also mit 20. Also der Jeremia, man nimmt an, er war etwa 20 gewesen. Der Josia ist ja Jungkönig geworden, wir haben es ja gehört, mit 8. Und in eben seinem 13. Regierungsjahr ist auch der Josia gerade volljährig geworden. Und in dieser Zeit hat der Jeremia den Auftrag bekommen zum Prophetendienst. Ebenfalls, wie ich gesagt habe, knapp volljährig, wenn überhaupt. So nimmt man das auf jeden Fall an. Aber sicher ist, er war noch sehr jung gewesen. Am Jeremia, sein Vater, der Hilkia, ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der gleiche Hilkia, der Hohepriester ist, aus 2. Könige 22, Vers 8, wo das Buch vom Gesetz gefunden hat, wo man den Tempel renoviert hat, zu der Zeit von Josia. Aber von dem geht man raus. Am Jeremia, sein Vater, ist Priester gsi oder ist Priester in Anatot im Land Benjamin. Und er entstammt aus der Linie Itamars, wie vermutlich alle Priester in Anatot. Der hohe Priester, wo wir in der 2. Chronik von ihm lesen, von der 2. König von ihm lesen, wo er das Gesetz gefunden hat, das Buch vom Gesetz, er entstammt aus der Linie von Eleazar. So könnte man den ersten König oder die erste Chronik auch dazu zu Hilfe nehmen, wo es darum gegangen ist, wie es losgefallen ist auf die einzelnen levitischen Familien und Abstammungen. Offenbar hat Jeremia seine Familie in Anatot auch Land besitzt. Weil kurz vor der Zerstörung von Jerusalem hat Jeremia von seinem Cousin, vom Hanamel, ein Feld gekauft in Anatot, wo der Jeremia das Lösungsrecht dafür hatte. Wir können das ja aufschlagen, Jeremia 32, Vers 7. Siehe, Hanamel, der Sohn deines Onkels, Shalom, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld, das bei Anatot liegt, denn dir steht das Lösungsrecht zu, es zu kaufen. Da kam mein Vetter Hanamel gemäß dem Wort des Herrn zu mir, in den Gefängnishof und sprach zu mir, kaufe doch mein Feld, das bei Anatot im Land Benjamin liegt, denn dir steht das Erbrecht und das Lösungsrecht zu, kaufe es dir. Da erkannte ich, dass es das Wort des Herrn war. Das kann dafür reden, dass der Jeremia unter gesicherten Verhältnissen frei von Not hat aufwachsen. Der Herkunftsort Anatot heisst heute Anata und liegt etwa 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Ob der Jeremia ebenfalls, wie seine Herkunftsfamilie, priesterlicher Tätigkeiten angegangen ist, darüber finden wir keinen Hinweis. Wird aber vermutet, dass es eher nicht der Fall ist, weil nur schon aufgrund von seinem Alter mit 20 oder als er noch nicht volljährig war, vor 20, ist er auch noch nicht zum Priesterdienst gesalbt worden. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass er aber die Ausbildung für den Priesterdienst die Tempelschule absolviert hat. So eine Schule wäre sicher eine ganz gute Voraussetzung und ideale Vorbereitung gewesen für die vom Herrn bestimmte Lebensaufgabe. Es redet also sehr viel, dass er für die Priesterausbildung, auch das, dass er eine sehr gute Schriftkenntnis hatte. Ja, und beim Studium vom Buch Jeremia erfahren wir auch, dass der Jeremia unverheiratet geblieben ist. Auf göttlichen Befehl hin ist er ehelos und kinderlos. Da wollen wir nachlesen in Jeremia 16. Jeremia 16, die ersten Verse. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Denn so spricht der Herr: Von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, und von ihren Müttern, die sie geboren haben, und von ihren Vätern, die sie in diesem Land gezeugt haben. Sie sollen an tödlichen Krankheiten sterben, niemand wird sie beklagen und begraben, sondern sie sollen zum Dünger auf dem Erdboden werden. Sie sollen durch Schwert und Hunger umkommen, und ihre Leichname sollen eine Speise der Vögel des Himmels und der Tiere des Feldes werden. Ja, wenn möglich hat da der Herr auch der Jeremia vor weiterem, grösserem Leid wollen bewahren, wenn man da sieht, was noch alles wird geschehen. Wir werden sicher noch weiter erfahren, wenn wir das Buch wieder anschauen. Ja, und wegen seiner unpopulären Botschaft und seiner Treue hat der Jeremia auch keinen grossen Freundeskreis gehabt. Zu seinen Freunden kann man den Hofbeamten Achikam zählen, wo der Jeremia am Volk nicht zur Tötung preisgegeben hat. Oder auch ihm seine Söhne und der spätere Statthalter Gedalia, das ist auch ein Sohn vom Achikam. Der Gedalia, der Jeremia aus dem Gefängnis holen wollte, nachdem er den letzten König Zedekia weggeführt hat. Und allen voran, sicher einer von seinen engsten Freunden, war ein Schreiber, der Baruch. Er, der das Buch geschrieben hat, in seinem Auftrag. Der Baruch, der Sohn Nerias, der ihm bis zuletzt treu und unermüdlich gedient hat. Der Ebed-Melech, ein äthiopischer Palastbeamter, hat den Jeremia ebenfalls unter grossem Risiko vor einem sicheren Tod bewahrt und hat es geschafft, den Jeremia aus der Zisterne zu holen. Sein reiner im Buch von Jeremia dokumentierter Priesterdienst ist 4 Jahrzehnte. Also vom Josia, haben wir gelesen, hat es angefangen, seinen Dienst und den Auftrag bekommen hat, bis zum letzten König, dem Zedekia. Bevor dann die Wegführung der Juden durch den Eroberer im Jahr 586 vor Christus angefangen hat. Nach dieser Zeit brechen die Aufzeichnungen über Jeremia sein Leben ab. Und über sein weiteres Schicksal und über sein Ende ist nichts Verlässliches bekannt. Ja, dass der Jeremia zum Prophet geworden ist, hat nicht erst das 13. Regierungsjahr von Josia bestimmt, sondern es ist schon lange vorher beim Herrn bestimmt worden. Wir haben gelesen, schon im Mutterleib, vor der Geburt von Jeremia, ist er zum Prophet bestimmt worden. Aber wie ist es dazu gekommen, dass der Herr Jeremia ausgesendet hat, mit einer so einer erschütternden Botschaft. Ja, etwa 850 Jahre vor Jeremia hat Gott die damaligen Bewohner vom Land Kanaan in die Hand von Israel gegeben, nachdem die Kanaaniter jahrhundertelang sich geweigert haben, von ihren abscheulichen, götzendienerischen Praktiken abzulassen. Von dem Zeitpunkt an durfte das aus Ägypten befreite Volk Gottes in seinem Land, im Land vom Herrn, wohnen. Ein Land, das ihnen schon früher durch die Stammväter zugesichert worden ist. Das Wohnrecht in dem Land ist aber an eine klare Botschaft oder eine klare Bedingung geknüpft worden. Wir lesen hier ein paar Stellen, einerseits aus dem Josua, Josua 1, schwimmen wir auf, Josua 1, Vers 6. Sagt der Herr zum Josua: Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln. Ja, das sind einmal die Anweisungen vom Herrn. Und was sind die Konsequenzen vom Nicht-Einhalten von dem? Lesen wir ein Buch vorher, 5. Mose, Kapitel 28, auszugsweise. Vers 15. Was ist bei Ungehorsam? Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. So werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann folgt eine Auflistung von den sogenannten Flüchen. Lesen wir zum Beispiel im Vers 32. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. Oder der Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Oder Vers 47. Dafür, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht gedient hast, mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Ja, das sind eindringliche Worte. Und wer Gott kennt, weiß, dass die Worte Wahrheit sind. Aber Israel, das Volk, hat bald vergessen. Zuerst hat das Priestertum versagt, später das Königtum. Schlussendlich ist das Zehnstämmereich und dann auch Juda, trotz aller göttlicher Warnung und Bemühungen, geistlich unter das Niveau gefallen von den früheren Bewohnern von Kanaan und unter das Niveau von den jetzigen Nachbarvölkern gesunken. Welchen Anspruch hat jetzt das Volk noch weiter in dem Land zu wohnen? Ja, Gott hat sich sogar zum Volk herabgelassen. Er wohnt bei ihnen und thront mit seiner Herrlichkeit im Allerheiligsten. Das bezeugt uns 2. Chronik 7. Schauen wir doch 2. Chronik 7 auf die ersten 2 Verse. Chronik 7, 1. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Ja, das Volk von Juda ist unbeeindruckt vom Schicksal von Samaria und dem Nordreich und dreht dem Herrn den Rücken zu, um sich den heidnischen Gottheiten zuzuwenden. Sie wollen auch nicht wahrhaben, dass es der Herr jemals würde zulassen, seinen Tempel zu zerstören. Und doch hat der Herr sich nicht mehr länger können mit dem Volk und dem entweihten Heiligtum identifizieren. Zuerst hat der Herr das Heiligtum und Jerusalem verloren. Der Prophet Hesekiel berichtet darüber, Kapitel 10 und 11. Und dann hat sein Knecht, der von Gott eingesetzte König von den Königen, wisst ihr, wer der König von den Königen ist? Wie hat die Bibel gesagt, geschrieben von ihm, wer ist der König der Könige? Es ist der Nebukadnezar, Daniel 2. Ja, ihn hat er als Knecht eingesetzt, um Jerusalem und den Tempel zu zerstören. Und zum auch noch die Letzten von den Auserwählten, vom auserwählten Volk aus dem Land rauszutreiben. Ein neues Zeitalter soll dort mit anfangen. Das von den Nationen, das Zeitalter von den Heiden. Eine Königsherrschaft nach Gottes Vorstellung wird es in Jerusalem erst wieder gehen, nach dem sichtbaren Wiederkommen vom auferstandenen Herr Jesus Christus. Ja, vom Umstand von diesem Zeitalter, von dem Zeitalter und später auch von der vollkommenen Herrlichkeit, von der kommenden Herrlichkeit, von dem redet der Prophet Jeremia. In dieser Situation inne hat Jeremia 40 Jahre durch die geistlichen und politischen Führer sowie die übrigen Bewohner von Judas zur Besinnung und Umkehr aufgerufen. Wobei er ständig bissendem Spott und wütender Verfolgung ausgesetzt war. Das Buch Jeremia enthält auch sehr viel Persönliches über den Schreiber vom Buch. Oder den Autor vom Buch. Trotzdem weiß man aber nicht ganz genau, wann er geboren worden ist und wann er gestorben ist. Also eine vollständige Biografie kann man nicht rekonstruieren, sondern nur für die Zeit, für die Dienstjahre, für den Herrn. Das ist doch sehr passend für jemanden, wem sein Lebenswerk der Herr schon vor der Geburt für sich reserviert hat. Sein Name, der Name Jeremia, wird mit einer nicht ganz gesicherten Übersetzung wiedergegeben, wo könnte lauten, der Herr gründet oder der Herr festigt. Könnte heißen, der Herr ist erhaben oder der Herr mache erhaben. Im Alten Testament finden wir noch etwa 8 weitere Männer, die den Namen getragen haben. Es sind 40 Dienstjahre vergangen, wo die letzten Worte von Jeremia und seinem Schreiber Baruch aufgeschrieben worden sind. Wie und ob der Jeremia und wie lange noch weitergelebt hat, wissen wir nicht. Aber während dem 40-jährigen Wirken hat eine bedeutende Veränderung in der Gottesgeschichtshandlung angefangen. Der Jeremia, seine Prophetie, umfasst die gesamte Zeit, die vor 2600 Jahren angefangen hat und wo der Herr in der Ölbergrede als die Zeit der Nationen und die Zeit der Heiden bezeichnet. Und wie ich es ja schon gesagt habe, endet dort damit, wie er seine Herrschaft als Messias antreten wird. Wenn wir lesen doch Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das sagt Jesus in seiner Rede. Ja, vor all dem, was in den 40 Jahren passieren wird, hat Jeremia zum Zeitpunkt von seiner Berufung noch nichts gewusst. Und Jeremia, seine Antwort auf die Berufung war: Ich bin zu jung. Das kann tönen wie eine Ausrede oder ist Ausdruck von einem eher scheuen und zurückhaltenden Charakter. Und was bedeutet es, wenn der Herr einen Mensch beruft? Was auch immer der Jeremia geplant hat für sein Leben. Ja, das Wort vom Herr hat sämtliche von seinen eigenen Plänen, ich möchte nicht sagen, zerstört, aber sicher alles verändert und einen besseren, göttlichen Plan an die Stelle gerückt. Er weiß jetzt von dem Tag an, dass er, Jeremia, nicht mehr selber wird über seine Zeit, über seine Kraft, über seine Fähigkeiten und Begabungen wird verfügen, sondern alles ganz in den Dienst vom Herr wird stellen. Das ist Konsequenz, der Herr, dem Herr, mit dem Herr den Weg zu gehen. Es ist ihm schon vor der Geburt bestimmt gewesen. Ja, da habe ich mir die Frage gestellt, zu was hat der Herr mich bestimmt? Habe ich danach gefragt? Oder habe ich hergelassen? Wie oft habe ich bewusst oder unbewusst gesagt, ich kann das nicht? Oder ich habe Angst davor? Das mache ich nicht. Oder ich fühle mich nicht dazu im Stand. Oder habe ich gar nicht angehört und denkt, das betrifft mich ja nicht. Ja, wie menschlich hat doch der Jeremia da reagiert mit seiner schüchternen Antwort, ich bin zu jung. Bei dieser Antwort fällt es an mir nicht schwer, mich mit dem Jeremia zu identifizieren. Ich hätte wohl noch so einige andere Ausreden gebracht. Und der Herr hat zur Antwort gegeben, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Ja, der Herr hat nur müssen sein Maul anlangen und der Jeremia ist befähigt gewesen zum Dienst. Ja, es ist reiner Unglaube, dem Herr aus dem Weg zu gehen mit der Behauptung, ich kann das nicht. Auch im neuen Jahr dürfen wir uns zum Vorsatz nehmen, besser zu sein. Aber ich möchte dem noch etwas hinzufügen, nämlich, dass wir auch hören, was Gott uns sagt. Herzlosen auf Gottes Antwort. Auf die Bitte, Herr, zeig uns, was du von uns möchtest, dass ich auch die Ohren nicht verschlüsse und ihm ausweiche. Das ist ein persönliches Gebetsanliegen, dass er mich zurüstet tut dazu und er mir Ohren gibt dafür. Und vor allem auch den Mut, Schritte zu tun, wo er mich führen will. Uns allen wünsche ich den Mut unter dieser göttlichen Zusage, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Im Grundtext heißt das Verb erretten, dass er uns aus jeder Notlage herausreissen wird. Es heißt aber nicht unbedingt, dass er uns vor jeder Notlage wird bewahren. Ja, so wünsche ich dir für 2021 Mut, Glaubensschritte zu tun. Ich wünsche mir, dass du dich nicht musst fürchten, dass du keine Angst musst haben, im vollen Vertrauen auf den Herrn. Ja, schauen wir doch auf den Jeremia. Schauen wir auf den Daniel, auf den David, auf den Josua, auf den Apostel und auf Christus und auf seine Zusage, die er uns gegeben hat in Markus 5, 36, wo Jesus sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Amen. Ja, ich möchte in einem weiteren Teil auf Jeremia zurückkommen und mit uns zum Beispiel auch die beiden Visionen noch genauer anschauen, die wir im ersten Kapitel haben. Dem Zusammenhang auch weiter auf die Gliederung eingehen vom Buch. Jeremia seinen Auftrag, seine Botschaften, seine Botschaften und Konsequenzen davon. Wir haben hier ein paar Parallelen gesehen aus dem damaligen Umfeld und dem heutigen Umfeld. Auch werden wir sehen, wo wir Christus dürfen erkennen in Jeremia. Wie es mit der Wiederherstellung von Israel wird sein. Wir werden sehen, wo Jeremia Erfolg hat und wo er versagt hat. Wir werden weitere Eigenschaften von ihm anschauen, vor allem auch seine Treue. Und auch sicher auch auf seine Trauer werden wir schauen. Und Klagelieder, die er verfasst hat. So denke ich, werden wir sehen, welches Thema das uns noch in dem neuen Jahr beschäftigen und herausfordern. Ja, ich würde noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort und auch für das Buch von Jeremia, wo uns doch viel Blick darf geben auf das, was ist und auf das, wo er wird sein, wo er wird kommen. Danke, Herr, für den Weg, den du bereit hast für deine Kinder. Und dass es du gut meinst, dass auch jedes Wort von der Warnung auch ein Wort von deiner unermesslichen Liebe ist. Ja, was wäre ein Vater, der seine Kinder nicht würde warnen, wo würde sagen, Achtung, pass auf. Nein, du warnst uns. Und da möchten wir auch herlassen, wo du uns warnst. Wir möchten auch herlassen, wo du uns möchtest haben. Persönlich, für mich, aber auch als Gemeinde. Was sind die Aufgaben, was sind die Wege, die du bereit hast für uns? Ja, so möchten wir anlassen, was du uns wirst zur Antwort geben, wie wir dich darum bitten und dich fragen um die Umstände. Ja, was sollen wir im 2021 machen? Es ist wichtig, dass wir auch anhören und auch verstehen, Herr. Hilf, dass wir es verstehen können, was du von uns möchtest haben. Jedes dort, wo er angestellt ist, jedes dort, wo er ist, ob jung oder alt, ob wir viel Begabung haben oder nicht, Herr, ja, du schenkst uns alles, was wir brauchen. Du hast es einem Jeremia geschenkt. Er hat sich unfähig gefühlt, das zu machen. Und trotzdem, wir dürfen es lesen, wenn er doch gewandelt ist treu und du ihn auch durchgetragen hast durch Notlagen, durch Situationen, wo er näher am Tod war, aber du ihn nicht gänzlich aufgegeben hast. Danke, Herr, für das, für die Sicht, die wir dürfen haben, jetzt auch auf dein Wort, auf die Person von Jeremia, und dass wir auch dürfen Mut bekommen, Glaubensschritte zu tun in diese Richtung. Danke, dass du uns nur so viel zutraust und zu aufleihst, was wir tragen mögen. Du tust uns nicht über unsere Massen aus belasten und das macht uns auch Mut und gibt uns auch ja, Zuversicht für das neue Jahr. Danke jetzt für den Tag noch, danke für den weiteren Verlauf und auch für die kommende Zeit. Amen.